Weiß irgendjemand, wie viel im Jackpot gestern drin war bei Swiss Lotto? Keiner spielt? Also ich musste es auch googeln, ich gebe es zu, ich musste es googeln. Es waren tatsächlich 20 Millionen Franken. 20 Millionen Franken, und ich gebe zu, wenn man diese Zahl da einfach so sieht, dann denkt man sich, ja, so das ein oder andere Millionchen wäre schon nicht schlecht. Millionli, muss man ja sagen, gell? Was könnte man nicht alles damit machen? So eins, zwei, drei, vier, wow. Da hätte ich schon so ein paar Ideen. Wenn man aber in die Geschichte von Swiss Lotto hineinguckt, dann stellt man fest, nicht jeder kann mit Geld umgehen. Da gab es zum Beispiel so einen Berner Oberländer, Werner Bruni, 1979 war das schon, 1,7 Millionen hat er gewonnen. Das hat er investiert in ein Mehrfamilienhaus, hat sich verspekuliert, verlor alles. Dieter Heininger gewann 1,8 Millionen Franken, kündigte seinen Job, mittlerweile habe ich gelernt, in der Schweiz ist das immer noch nicht so viel, 1,8 Millionen, kündigte seinen Job und versuchte sich als Bootsverleiher in Israel, kaufte sich ein Boot, hat es verliehen, es lief auf dem Riff auf, pleite. Von einem anderen habe ich gelesen, der versuchte sich so Plastikspielzeug irgendwie an den Mann zu bringen und auf den Markt zu bringen, kam dann so in diese Mühlen der Steuerbehörden hinein und landete sogar noch im Gefängnis. Also unglaublich, so tolle Gewinne, und ich habe mir so überlegt, mir müsste man das Geld geben, ich wüsste schon, was ich damit mache. Als erstes würde ich mir eine Achterbahn in den Garten stellen, so für die Kinder natürlich. So Lottogewinner, die sitzen plötzlich von einem Tag auf den anderen auf einem Haufen von Möglichkeiten. Da sind alle Türen geöffnet, die können machen, was die wollen mit dem Geld. Genial, so viele Optionen, die totale Freiheit. Und kaum vergeht ein bisschen Zeit, sind sie schlimmer dran als vorher, vor dem Gewinn. Der eine landete eben sogar im Knast. Und genau das ist der Punkt, den Paulus bei den Korinthern vermeiden möchte. Schaut, letzte Woche hat doch der Adrian, und ich habe die Predigt nachgehört im Internet, mit diesem Text aufgehört, wo er diese drei Schlagworte gegeben hat: abgewaschen, geheiligt, freigesprochen. Was bedeutet das anders als Freiheit pur? Ein echter Lottogewinn. Geheiligt, freigesprochen, gereinigt, abgewaschen, alles da, die totale Freiheit. Und Paulus sagt jetzt, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, liebe Korinther, dann habt ihr ein Problem, denn es könnte euch schlimmer treffen, als es vorher war. Diese Freiheit, diese neu gewonnene Freiheit in Christus muss gestaltet werden. Sonst endet das in einer Katastrophe. Aha, sagt sich jetzt der aufmerksame Zuhörer. Also doch wieder Gesetze, nur durch die Hintertür. Oder? Wieder Gesetzlichkeit. Nein, das ist nicht so. Ich möchte das versuchen, mit einem Bild zu verdeutlichen. Eine Straßenmeisterei, die so die Straßen repariert und in Stand hält, die baut ja nicht Leitplanken an die Seitenränder der Straßen und sagt dann, liebe Autofahrer, diese Leitplanken sind da, damit ihr fröhlich hineinbrettern könnt. Fahren Sie ruhig rein. Es ist kein Problem, sie titschen einfach wieder zurück auf die Fahrbahn und alles ist gut. Dafür sind Leitplanken natürlich nicht da, gell? Ich habe mal ein Bild mitgebracht, dieses hier zum Beispiel. Das sind jetzt ein bisschen andere Leitplanken, nicht so Aluminium-Metalldinger, sondern richtig massiver Stein. Eine richtige Leitmauer, muss man sagen. Leitplanken können Leben retten. Und auf so einer Straße allemal. Leitplanken können Leben retten. Natürlich ist die Straße da, damit man die Freiheit genießen kann, damit man fahren kann, Fenster raus, Verdeck auf oder Visier auf beim Motorrad, wie auch immer, auf was für einem motorisierten Gefährt du unterwegs bist, und Freiheit genießen. Die Leitplanken sind ja nicht da, um deine Freiheit zu begrenzen, um deine Freiheit kaputt zu machen, sondern sie sind da, damit du deine Freiheit leben kannst und wirklich auskosten kannst. Okay, darum geht es Paulus in unserem Bibeltext heute. Er beschreibt in unserem Bibeltext, und das ist echt ein herausfordernder Text, der andere hat das schon auch gemein, das sind die undurchheiligten Charakterzüge vielleicht. Paulus beschreibt in diesem Bibeltext zwei Leitplanken. Er beschreibt die Straße, also die Perspektive, mit der wir unterwegs sein können. Und er erklärt auch das Wie, wie man diese Freiheit gestalten und genießen kann, wie das funktioniert. All das ist in unserem Bibeltext enthalten und ich lade euch ein, mit mir einzusteigen in unserem Predigttext vom 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Und ich lese zunächst nur den Vers 12. Dort heißt es: Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich: Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Da hat man es nochmal vor Augen. In diesem relativ kurzen Bibelvers gibt Paulus den Korinthern jetzt zwei Leitplanken und sagt: Schaut, hier gebe ich euch zwei Leitplanken an die Hand, mit der ihr eure Freiheit gestalten könnt. Das Interessante finde ich jetzt, und das ist für mich auch für die Seelsorge äußerst interessant, er nimmt eine Aussage auf von den Korinthern: Alles ist mir erlaubt. So waren die Korinther unterwegs. Und er sagt jetzt nicht, also das sagt ihr, liebe Korinther, das habt ihr völlig falsch verstanden. Edge, jetzt komme ich mit der Liste mit 15 Punkten, die eben nicht erlaubt sind. Okay, das macht er nicht. Natürlich ist nicht alles erlaubt. Denn es gibt Dinge, die meine Freiheit sehr schnell wieder kaputt machen und mich zurückführen in Gebundenheiten. Paulus wendet diese Leitplanken aber ganz seelsorgerlich raffiniert an. Er sagt, alles ist mir erlaubt, und dann antwortet er dem: Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Und das ist die erste Leitplanke, die er so nennt. Was baut auf? Was nützt? Dieses in älteren Übersetzungen wird übersetzt: Aber nicht alles ist nützlich. Und dieses Wort, das da im griechischen Grundtext verwendet wird, kommt noch zwei weitere Mal im 1. Korintherbrief vor. Einmal bezogen auf sich selber: Was nützt mir in meiner Jesus-Nachfolge? Was nützt mir, damit ich Jesus besser dienen kann? Und der zweite Zusammenhang ist: Was nützt der Gemeinde? Dass die Gemeinde aufblüht, dass die Gemeinde weiterkommen kann. Und das, finde ich, ist schon eine geniale Leitplanke zum Gestalten der persönlichen Freiheit, die wir haben. Schaut, ich bin in Thayingen in der Jugendarbeit unterwegs und aktiv. Und die Jugendlichen, die haben ja ganz verrückte Fragen, oder? Und kommen immer wieder mit so Sachen zu mir und sagen: Ja, Boris, wie ist das eigentlich? Darf man sich als Christ tätowieren lassen? Vielleicht, ihr habt die Frage für euch beantwortet, sehr gut, genau. Dann laden wir euch mal ein zu einem Talk in der Jugend oder so. Darf man sich als Christ tätowieren lassen, gell? Weil es gibt ja Gemeinden, die sagen: Auf keinen Fall, das darf man nicht machen. Das ist streng verboten. Ich bin in so einer Gemeinde aufgewachsen. Paulus würde jetzt bei dieser Frage nicht mit Ja oder Nein antworten. Er würde mit dieser Leitplanke antworten. Er würde fragen: Baut es dich auf? Nützt es dir in deiner Jesus-Nachfolge? Und baut es die Gemeinde auf? Beides ist wichtig zu berücksichtigen. Ich selber habe mal eine Zeit lang ganz intensiv fürs Sprachengebet gebetet. Gell? Es heißt ja auch im 1. Korintherbrief, dass wir uns ausstrecken sollen nach Gaben. Wir dürfen Gott bitten um Gaben. Und ich wollte so gerne das Sprachengebet haben. Und ich habe mir genau diese Frage immer wieder gestellt. Baut es mich auf? Ja, voll. Das würde mich richtig aufbauen. Das heißt ja, steht ja in Gottes Wort. Baut es die Gemeinde auf? Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, die das nicht akzeptiert hätte. Und es gäbe eine riesengroße Sache daraus. Und deswegen habe ich gemerkt: Jesus, ich glaube, ich weiß, warum du es mir noch nicht gibst. Weil es eben die Gemeinde nicht aufbaut. Ich habe mich daran erinnert, als ich eben in Thayingen angefangen habe, da kamen die Jugendlichen auf mich zu, direkt beim ersten Kennenlernabend: Boris, darf man Metal hören? Heavy Metal, oder? Und ich, ach du meine Güte, wo bist du hier gelandet? Und dann habe ich zu den Jugendlichen gesagt, schaut, Jungs, wenn ihr sagen könnt, genau nach diesem Prinzip, du hörst von mir aus eine halbe Stunde Metal, das ganze Album ziehst du durch, und wenn du dann sagst, boah, jetzt will ich beten. Also, das geht mir so tief ins Herz, jetzt will ich mit Jesus reden. Super, ich sag, dann hör Metal, bis du schwarz wirst. Nein, in der Gemeinde ist es natürlich eine andere Sache. Es baut die Gemeinde eher nicht auf, behaupte ich jetzt mal zu sagen, unsere zumindest. Aber merken wir, diese Leitplanke ist so, so faszinierend und so weise von Paulus platziert, von Gottes Wort uns gegeben. So können wir unsere Freiheit gestalten. Die zweite Leitplanke, die er nennt, schau zwischendurch mal auf die Uhr, die zweite Leitplanke, die er nennt, die kann man so beschreiben: Was will beherrschen? Alles ist mir erlaubt, sagen die Korinther, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Es gibt eine ganz faszinierende Stelle in Römer 6, Vers 12, da sagt Paulus Folgendes: So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Was Paulus hier beschreibt, ist, dass hier eine Herrschaft entsteht, die meine persönliche Entscheidungsfreiheit ausklammert und auf Seite schiebt. Er spricht hier von dem Leib, so herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Plötzlich wird das ein Selbstläufer. Der Leib gehorcht plötzlich seinen eigenen Begierden und andersrum. Ich bin plötzlich ausgeklammert, ich kann nicht mehr entscheiden. Da entsteht eine Herrschaft über mein Leben, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Das ist diese beherrschende Kraft der Sünde. Ganz schmerzhaft habe ich persönlich in meinem Leben das erfahren müssen im Bereich der Pornografie. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe erlebt, wie plötzlich diese Dynamik hineingekommen ist, wie der Körper so eine Kraft und so eine Macht über mein Leben ausgeübt hat, dass ich einfach keine Lösung mehr wusste. Ich war dem ausgeliefert, ich wusste nicht mehr aus noch ein, ich konnte nichts machen. Alles in meinem Inneren schrie Nein und trotzdem konnte ich dieses Nein nicht in die Tat umsetzen. Was gibt es in deinem Leben, das dich beherrscht, das deine Entscheidungsfreiheit eingrenzt und wegnimmt? Das kann so was Banales sein wie ein Hobby. Das können auch die klassischen Suchtdinge sein, zum Beispiel Zigaretten oder Alkohol oder Pornos, Spielsucht, was auch immer. Was beherrscht oder herrscht in deinem Leben? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu und sagte, Boris, du hast über diese Herrschaft gesprochen. Und ich merke, sie war Rentnerin, schon eine wirklich betagte Frau. Und sie sagt, ich vergeude meine Zeit mit Jaskarten. Und ich dachte, naja, das ist doch nicht so ein Problem, oder? Irgendwie, wo ist jetzt hier das Schlimme? Und sie hat gesagt, doch, Boris, das ist schlimm. Ich so, ja, okay, erklär mal bitte. Und dann sagt sie, das raubt mir meine ganze Zeit. Ich sitze stundenlang mit diesen Jaskarten. Ich bete nicht mehr, ich lese kaum noch in der Bibel, in Gottes Wort. Bis in die tiefe Nacht sitze ich da, bis nicht dieses Spiel beendet ist, sonst kann ich nicht schlafen gehen. Und wir haben zusammen gebetet und vor kurzem bekam ich eine Karte und sie sagte, Boris, ich muss dir berichten, was passiert ist. Entscheidungsfreiheit ist wieder zurückgekommen in ihr Leben. Sie ist frei davon und ist so glücklich und verbringt Zeiten mit Jesus. Man kann ganz einfach den Test machen. Wenn du dir jetzt unsicher bist und merkst, jawohl, da gibt es die ein oder andere Sache in meinem Leben, dann mach doch den Test und verzichte darauf für eine gewisse Zeit. Du wirst schnell feststellen, ob etwas Macht in deinem Leben ausübt oder nicht. Jetzt haben wir diese Leitplanken beschrieben, die Paulus nennt. Aber niemand, der ja mit dem Auto unterwegs ist, und für uns geht es ja in diesem Abschnitt um den Umgang mit unserem Körper, niemand, der mit dem Auto unterwegs ist, der guckt die ganze Zeit auf die Leitplanken, oder? Das sind so Fahranfänger, die dann immer so ganz an der Leitplanke kleben mit den Augen. Aber du guckst ja nicht auf die Leitplanke als Autofahrer, sondern du guckst auf die Straße, auf das Ziel, wo du hin willst. Auch nicht gerade nach vorne, dafür gibt es ja Fernlicht auch, wenn es dunkel ist, sondern man guckt auf das Ziel. Man visiert die Straße an und sagt, da will ich unterwegs sein. Was ist jetzt also dieser Weg, dieses Ziel, um das es Paulus geht? Und ich lese Vers 13 und 14. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Für die korinthischen Christen war es der Philosoph Plato, der gesagt hat, der Körper ist eigentlich nur das Gefängnis für den Geist. Der Körper ist unbedeutend. Das ist einfach so eine Hülle und deswegen spielt es letztlich keine Rolle, was du mit dieser Hülle anfängst. Spielt keine Rolle. Was zählt, ist der Geist. Und das haben die korinthischen Christen aufgenommen. Ich bin sicher, Adrian hat das in den vorangehenden Predigten schon thematisiert. Das haben diese Jesus-Nachfolger in Korinth ganz in sich aufgesogen und sagen, jawohl, ich bin jetzt gläubig geworden. Jesus ist in meinem Leben, meine Zukunft ist der Himmel, die Ewigkeit bei Gott. Wen interessiert's, was mit dem Körper hier und jetzt passiert? Völlig egal. Das war die Haltung der Christen damals in Korinth, zumindest von einigen. Genug, um das für Paulus zum Thema zu machen. Und das ist ja ihre Haltung. Sie sagen, genauso wie das Essen für den Bauch ist und der Bauch für das Essen, alles wird Gott vernichten, das gehört zu dem Teil, den Gott einmal beenden wird. Genauso ist es auch mit dem Körper. Und fertig, Schluss, es spielt keine Rolle mehr. Für die Korinther war damals der Besuch bei Prostituierten etwas völlig Normales. Dort wurden Geschäfte abgeschlossen, das fand ja im Tempel statt, im Tempel der Aphrodite. Und wie betet man die Göttin der Liebe am besten an? Mit Liebe, oder? Zumindest mit dem, was so aussehen soll wie Liebe. Und so war das völlig normal in Korinth. Das war die Situation der Christen. Und Paulus sagt, ihr habt etwas übersehen. Der Körper spielt eine große Rolle. Wir können hier viel noch darüber sprechen, was die Auferstehung bedeutet, wie unser Körper in der Auferstehung ist, wann das passieren wird. Das sind Themen für eine andere Predigtserie. Mir geht es nur um den einen Punkt. Paulus sagt, und das ist für ihn die Begründung übrigens für die Heiligung und die Veränderung unseres Charakters insgesamt. Er begründet das immer gleich. Das ist auffällig im Neuen Testament. Und zwar sagt er, der Körper spielt deshalb eine Rolle, weil er weiter existiert. In der Auferstehung wird der Körper verwandelt in einen Auferstehungskörper, so wie Jesus den hatte, um dann für immer bei Gott zu sein. Mit anderen Worten, antizipiert die Ewigkeit schon hier und jetzt. Lebt jetzt schon so, als wäre die Ewigkeit schon da. Es ist eine durchgehende Linie. Der Tod ändert nichts daran. Dein Körper wird dann auferstehen und in Ewigkeit bei Gott weiter existieren. Das ist für ihn diese Begründung. Er sagt, es ist wie das Erlernen einer Sprache. Man könnte das so vergleichen. Wir erlernen jetzt schon eine Sprache, die wir einmal in der Ewigkeit ganz sprechen werden. Es ist so, antizipieren, das machen gute Sportler, oder? Im Fußball zum Beispiel. Ein guter Fußballer, der weiß, wo der Ball hinkommt, noch bevor er da ist. Oder? Das macht einen guten Sportler aus. der weiß, oh, der Pass wird in diese Richtung kommen. Das ist, und dann läuft er schon mal dahin, obwohl der noch gar nicht geschossen wurde. Das bedeutet antizipieren. Es ist so, als würde ich zu dir kommen und sagen, was denkst du, wird es sonnig oder regnerisch? Und es ist in Strömen am Regnen. Und du stehst vor mir in Shorts und T-Shirt und sagst, es wird sonnig. Das bedeutet antizipieren. Jetzt schon so leben, als wäre die Zukunft schon da. Das bedeutet für Paulus der Umgang mit dem eigenen Körper. Darum geht es ihm. Er sagt, richtet euch auf das aus, was sein wird. Der Körper wird weiter existieren, in veränderter Form bei Gott. Und deswegen ist es bedeutungsvoll, was ihr hier und jetzt mit diesem Körper tut. Nehmt jetzt schon die Herrschaft, die einmal in Ewigkeit da sein wird, für euch in Anspruch. Zeigt in eurem Körper, in eurem Leben, dass diese Herrschaft von Jesus, die einmal ganz in vollkommener Art und Weise in der Ewigkeit da sein wird, schon jetzt da ist. Das ist seine Ausrichtung. Und jetzt geht Paulus weiter und sagt, wie um alles in der Welt sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Wie kann ich so leben? Wie kann ich die Ewigkeit antizipieren? In mein Leben hier und heute hinein übertragen? Wie geht das? Paulus hat die Leitplanken aufgestellt und sagt, da könnt ihr euch dran orientieren. Er hat eine große Vision gemalt und hat gesagt, schaut, das ist das, worum es geht. Die Ewigkeit schon ins Hier und Heute holen und schon so leben, was einmal ganz und vollkommen da sein wird. Und jetzt, wie kann das funktionieren? Und das erzählt er uns und sagt er uns in den Versen 15 bis 20. Okay, gleich kommt der Text. In den Versen 15 bis 20. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Paulus argumentiert hier bei der Frage nach dem Wie man das tun kann, auch wieder so, wie er es immer tut. Immer. Jede Veränderung in unserem Charakter und in unserem Leben begründet er oder beschreibt er und beantwortet die Frage nach dem Wie mit diesem Gedanken. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was sagt er hier? Lernt in einer neuen Weise zu denken. Paulus sagt, das Wie beginnt in unserem Denken. Es beginnt darum, dass wir neue Einstellungen, neue Hoffnungen in unser Herz hineinlegen können, dass wir ein neues Denken entwickeln. Damit beginnt es. Das ist der Ursprung echter Veränderung. Lernt auf eine neue Art und Weise zu denken. Lernt das zu lieben, was Gott liebt und das zu hassen, was Gott hasst. Und genau das macht Paulus hier mit den Korinthern. Es heißt hier dreimal, wisst ihr nicht, Vers 15, überlegt doch einmal, Vers 16 und dann Vers 19, habt ihr denn vergessen? Jedes Mal spricht er den Verstand an, das Wissen, das Denken, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken. Und da wollen wir einmal nachspüren, auf welche Art und Weise wir denn herausgefordert sind, zu denken. Vers 15, mein Körper gehört zu Jesus. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht, und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Ausgeschlossen, kann man sagen. Auf gar keinen Fall. Jesus ist nicht mehr körperlich anwesend unter uns. Ich glaube, das ist allgemein Konsens. Jesus ist nicht mehr körperlich unter uns, so wie es zur Zeit der Jünger war. Und doch ist er körperlich anwesend. Wie denn? Durch jeden Jesus-Nachfolger, durch jedes Kind Gottes, durch jeden, der zu Jesus gehört. Er möchte, dass dein Körper praktisch sein Körper wird, mit dem er Menschen begegnet. Wenn du deine Hand anguckst, deine tatsächliche Hand, nicht irgendwie mystisch oder in irgendeiner geistlichen Welt, sondern tatsächlich deine Hand, dann geht es darum, dieser Vers 15, den Paulus da beschrieben hat, zu sagen, diese Hand gehört ja Jesus. Wem soll ich begegnen? Was soll diese Hand tun? Wem soll sie helfen? Wo soll sie zupacken? Für wen soll sie kämpfen und einstehen? Was möchte Jesus, dass meine Hände heute tun? Meine Füße, wo möchte Jesus hingehen? Was möchte er tun? Wem möchte er begegnen? Mein Herz, wen möchte Jesus lieben? Wen soll ich sehen? Meine Augen, meine Stimme, ein Lächeln. Mein Körper gehört Jesus. Das sagt Paulus, mein Körper gehört Jesus. Ich bin ein Teil seines Leibes, was die Gemeinde darstellt und im Einzelnen die einzelnen Mitglieder. Der Körper ist sozusagen der Ort, wo dein Glaube praktisch wird. Für Paulus ist die Anwendung klar. Wer seine Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau lebt, nimmt Jesus etwas weg, was eigentlich ihm gehört. Lernt, das zu denken, sagt Paulus den Korinthern. Und ich glaube, wir brauchen das genauso. Er sagt ein zweites in Vers 16 bis 18. Jesus und ich, wir gehören zusammen. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Ihr merkt schon, es sind wirklich harte Texte, die der Adrian mir da als Hausaufgabe mitgegeben hat. Jesus und ich, wir gehören zusammen. Jetzt fährt Paulus richtig dicke Geschütze auf. Jetzt gibt er volle Breitseite. Und in diesen Versen ist so viel enthalten, dass es wieder für eine Predigtserie ausreichen würde, meiner Meinung nach. Aber ich möchte einfach den roten Faden zeigen, der in diesen Texten steckt. Paulus argumentiert mit einem Zitat aus dem Schöpfungsbericht, aus 1. Mose 2, Vers 24. Die zwei werden ein Leib sein oder ein Fleisch sein. Wofür hat Gott Sex erschaffen? Wofür? Also neben Fortpflanzung natürlich. Genuss. Um etwas zu feiern. Beim Sex feiern wir eine Einheit, eine äußere Feier der inneren Einheit. Wir können das, was innerlich vorhanden ist, diese Einheit, diese Freundschaft, diese Vertrauensebene, die enge Beziehung, dieses Zueinandergehören, feiern. Wir können den anderen beschenken. Wir können das mit ihm feiern, aber das ist jetzt Gegenstand der nächsten Predigt, glaube ich, zumindest in Kapitel 7. Wir feiern äußerlich eine innere Einheit. Als Gott Eva geschaffen hatte und sie endlich vor Adam stand, dann rief er ja völlig begeistert, und ich kann mir vorstellen, ihm sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Endlich ist dieses fehlende Puzzleteil da. Endlich ist das da. Oh, danach habe ich mich schon immer gesehnt. Allen Tieren habe ich Namen gegeben, aber es gab keine Entsprechung für mich. Aber diese Frau, boah, Kinnlade runter. Also das volle Programm. Er war begeistert. Hier ist eine Entsprechung, hier gehört jemand zu mir. Eine echte Einheit. Und jetzt kommt's. Paulus sagt, genauso eine Einheit bildest du und Jesus, wenn du dich zu ihm wendest, wenn du ihn in dein Leben einlädst, dir deine Schuld vergeben lässt und ihm die Herrschaft über dein Leben überträgst. Wow. Die gleiche Einheit, diese gleiche Entsprechung, das finde ich so kraftvoll, was er hier macht. Und weil Sexualität so eine enge Verbindung schafft zwischen Mann und Frau, ist sie auch genau deswegen so gefährlich und so zerstörerisch. Adrian hat es ja letzte Woche gesagt. Und er ist jetzt im Einsatz dafür, dass diese Zerstörungskraft ein Stück zurückgedrängt wird. Deswegen hat sie so eine Zerstörungskraft. Und bei vielen Sachen, die Paulus nennt, Sünden und Dinge, die uns wieder in Gebundenheiten zurückbringen, sagt er, kämpft. Bei sexueller Unmoral sagt er, flieht. Flieht. Hau ab. Geh weg. Das ist der falsche Ort, um deine Willensstärke unter Beweis zu stellen. Flieht. Ist noch interessant, dass Paulus diese Formulierung nur an dieser Stelle sagt. Flieht, geht weg. Warum diese Unterscheidung der Sünden? Da heißt es ja in Vers 18, haben wir es gerade gelesen. Bei keiner anderen Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Hier wird plötzlich eine qualitative Unterscheidung der Sünden gemacht. Ich denke, es liegt an der gewaltigen Zerstörungskraft, den diese Sünde entfalten kann. Helmut Merklein hat einmal diesen Satz geprägt, ein sehr guter Theologe: Sexuelle Kommunikation schafft neue Identität. Da wird etwas verbunden, da entsteht etwas Neues. Und Paulus sagt, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht euren Körper einfach weggeben, da entsteht etwas Neues, da entsteht ein zerstörerisches Potenzial, das euch ganz kaputt machen möchte. In der Seelsorge habe ich das immer und immer wieder erlebt. Immer und immer wieder. Bei vielen anderen Dingen sind Menschen relativ frei, wenn man mit ihnen über diese Sache betet und sie legen es ab, fertig. Aber bei Verfehlungen und Sünden im sexuellen Bereich merke ich immer wieder, da steckt eine Kraft dahinter, die bei vielen anderen Dingen nicht zu finden ist. Eine besondere Kraft. Eine besondere Zerstörung. Häufig werden Menschen nur frei, wenn sie das unter Zeugen bekennen können. Wenn sie vor jemandem das aussprechen können. Denn solange sie nicht darüber reden können, hat der Teufel Gewalt und macht dir immer wieder ein schlechtes Gewissen zu machen in diesem Bereich. Deswegen möchte ich dir schon jetzt dieses Angebot machen, dass gleich nach der Predigt wird ja hier der Worship weitergehen. Wir werden zusammen singen und ich werde auch rübergehen zum Kreuz. Und vielleicht ist jetzt in dir irgendwas angezündet und irgendwas hast du gespürt, da ist noch etwas, das ich gerne bekennen möchte, unter Zeugen. Dann ist es manchmal einfacher, das mit jemandem zu tun, den man nicht jede Woche sehen muss. Ich mache dir das Angebot, komm zu mir. Oder zu jemandem, den du vertraust. Es geht ja nicht um mich. Aber bekenne das, leg das ab, brich diese Kraft und Macht über deinem Leben, indem du das bekennst. Ich komme zum letzten Punkt, zum letzten Gedankenmuster, das Paulus seinen geliebten Korinthern weitergibt, und zwar in den Versen 19 und 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wir haben eben darüber gesprochen, wie Adam und Eva zueinander gefunden haben. Diese echte Einheit. In Jesus ist es so, dass er als Gott in dieser Dreieinheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist niemanden brauchte. Da gab es kein fehlendes Puzzleteil. Aber er entschied sich freiwillig, diese Dreieinigkeit, diese perfekte Gemeinschaft zu öffnen und zu sagen, ich will, dass du mit hineinkommst. Ich will, dass du Teil dieser Gemeinschaft wirst. Das sagt Paulus aus. Denkt darüber nach, dass ihr Teil des dreieinigen Gottes seid. Nein, wir sind nicht göttlich. Das möchte ich schon auch ganz offen sagen. Aber er lädt uns ein und sagt, ich möchte, dass du Teil dieser dreieinigen Gemeinschaft bist. Für Paulus ist die Konsequenz, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ihr gehört Gott, ihr habt euch ihm verschrieben. Schau, und dieser Satz, der hat mir persönlich in meinem Kampf gegen Pornografie geholfen. Das war die Lösung. Dieser Satz, jahrelang fallen, bekennen, Vergebung. Fallen, aufstehen. Fallen, bekennen, Vergebung, aufstehen. Die ganze Zeit, immer und immer wieder. Leute, ich kann euch sagen, ich habe es gehasst. Ich habe innerlich geschrien und geblutet und ich habe gesagt, Jesus, ich hasse das. Ich will das nicht in meinem Leben haben. Du sagst, du willst das nicht haben im Leben deiner Kinder. Und jetzt ist es so, ich werde nicht Herr darüber. Es gelingt mir einfach nicht. Ich schaffe es nicht, ich habe keine Kraft. Irgendwann habe ich gesagt, Herr Jesus, weißt du was? Ich habe rausgefunden, meine Kraft reicht 10 Minuten. 10 Minuten reicht meine Kraft. Wenn du in dieser Zeit mich nicht befreist, habe ich verloren. Und so habe ich das gemacht. Ich habe mir teilweise sogar Timer gestellt und gesagt, 10 Minuten, sobald der Impuls kommt, 10 Minuten kämpfe ich. Und ich habe mir diesen Satz gesagt. Ich bin nicht verpflichtet, diesen Impulsen zu gehorchen, dass der Leib seinen eigenen Begierden folgt. Ich bin nicht dazu verpflichtet. Ich gehöre nicht mehr selbst. Das habe ich mir 10 Minuten lang gesagt. Und das Wunder ist passiert. Gott hat mich vollkommen frei gemacht. Vollkommen frei. Hey, das, wo ich vorher sagte, ich habe keine Kraft, da irgendwie mal Herr drüber zu werden. Da hat er mich vollkommen von befreit. Jetzt ist das so, wenn dieser Impuls kommt, und Adrian hat es noch schön beschrieben in der letzten Predigt, wir leben in einer Gesellschaft, wo Impulse ständig auf uns eindonnern, überall. Wenn jetzt der Impuls kommt, ich muss zu Gottes Ehre sagen, eigentlich findet gar kein richtiger Kampf mehr statt. Das ist innerhalb Millisekunden. Das kommt der Impuls und ich sage, ich muss dir nicht gehorchen. Du hast keine Autorität. Ende. Kein Kampf. Fertig. Und das ist der Hammer. Ich erlebe echte Freiheit. Ich erlebe echte Freiheit in einem Bereich, wo ich es nicht für möglich gehalten habe. Und das sagt Paulus. Macht euch das bewusst, dass ihr nicht euch selber gehört. Ihr gehört Jesus. Warum nämlich? Es ist nämlich genau das mit ihm passiert. Denkt an den Preis, sagt er. Er hat das gemacht, was im 1. Mose 2, Vers 24 steht. Und zwar heißt es dort, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das hat Jesus gemacht. Er hat den Vater verlassen, um seiner Braut, der Gemeinde, dir und mir anzuhängen, eine Einheit mit dir und mit mir zu ermöglichen. Das war seine Ausrichtung, das hat er getan. Er hing am Kreuz und sagt, mein Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Er wusste ja, warum. Er hat seinen Vater verlassen, um eine Einheit zu werden mit dir. um dir die Möglichkeit zu eröffnen, in die Beziehung der Dreieinigkeit hineinzukommen. Und jetzt dürfen wir unser Leben gestalten. Wir dürfen unseren Körper einsetzen, so dass es Gott Ehre macht. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in jedem, der zu ihm gehört und möchte in dir anderen Menschen begegnen. Wow. Wir werden jetzt miteinander singen und ich darf die Band bitten, ihr könnt jetzt schon mal hier nach vorne kommen. Und während den Liedern lade ich dich ein, komm doch auch zum Kreuz. Und wer rübergeht zum Kreuz, und wenn ich da sitze, bedeutet das nicht, dass der auch irgendwelche großen Schwierigkeiten und Probleme hat, gell? Niemand outet sich für irgendwas. Wenn du das Bedürfnis hast, Jesus zu begegnen, dann komm auch zum Kreuz. Bete alleine oder wir beten zusammen und erlebe heute echte Freiheit. Amen.